Die Morgenpiloten. Das Beste kommt noch. Der Zukunftspodcast der Hamburger Morgenpost. Es hat etwas länger gedauert, aber die Morgenpiloten sind wieder da. Wir werden euch in Zukunft die Menschen vorstellen, die uns in eine gute Zukunft bringen. Und das Ganze ist möglich, weil wir einen neuen Partner haben. Und zwar der Partner der Morgenpiloten, das sind Tiny Space. Tiny Space, das ist wirklich New Work at its best. Das sind mobile Arbeitsplätze. Ich sitze hier gerade in einem. Es ist ein kleines Häuschen, das eingerichtet ist wie ein sehr schickes, etwas skandinavisch anmutendes Büro. Und diese kleinen Tiny Spaces stehen da, wo man sie braucht. Und ich werde mich gleich in dieser Folge mit einem der beiden Gründer, Hans-Gerd Stuke, auch genannt HG, unterhalten, wie sie auf diese grandiose Idee gekommen sind, wie wir gemeinsam in die Zukunft gehen wollen und wer eigentlich der perfekte Nutzer für ein Tiny Space ist. Das alles jetzt nachher in der Folge. Und jetzt freue ich mich erstmal auf unser Gespräch mit Vivien Podelko. Vielen Dank hier schon mal an Tiny Space. Bis gleich. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wir sind wieder da mit einer neuen Folge, der vierten Folge der Morgenpiloten. Und ich sage das jetzt jedes Mal, aber irgendwie auch dieses Mal bin ich so freudig aufgeregt für diese Folge. Nachdem wir haben mit René Wienholz über nachhaltiges Unternehmertum gesprochen. Wir haben mit Christine Fratz über den Zeitgeist gesprochen und den Tanz, den der Zeitgeist mit der Zukunft macht. Wir haben mit Professor Dr. Thomas Drujen über die Zukunftspsychologie gesprochen. Und in der vierten Folge dachte ich, ich möchte Ihnen, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, etwas geben, womit Sie sehr konkret gut in die Zukunft kommen. Denn Sie wissen ja, die Morgenpiloten, der Sinn dieses Podcasts ist Ihnen ein gutes oder euch ein gutes Gefühl für die Zukunft zu geben. Und ich habe wieder eine Gästin. Ich habe Christine schon gefragt, wie siehst du das, Vivien, mit dem Gast oder mit der Gästin? Möchtest du lieber ein Gast oder eine Gästin sein?
Eigentlich einfach ein Gast.
Ein Gast.
Das entspannt mich.
Ja, das wollen wir. Mein Gast der heutigen Folge ist Vivien Mary Podelko und sie hat gerade ein Buch rausgegeben, was ich hier in den Händen halte und das heißt, darf ich das? Und das Thema, was Vivien für sich entdeckt hat und darin wissenschaftliche Kenntnisse erworben hat, praktisch, aber auch theoretisch, ist das Thema Selbstfürsorge. Und ich möchte Ihnen da draußen und euch da draußen davon etwas mitgeben und ich freue mich sehr, dass du heute bei mir bist, Vivien. Wie geht's dir heute Morgen?
Ich bin auch ein bisschen aufgeregt. Ich freue mich. Ich merke immer, es ist so vor Interviews einfach so eine schöne Aufgeregtheit, die einfach so kommt. Aber es hat so was ganz Belebendes irgendwie, ne? Also nicht so, wo ich dann so strukturiert bin, jetzt mache ich das, sondern es ist so wusch, irgendwie so eine Energie. Und genau, nee, ich freue mich total auf unser Gespräch.
Ich mich auch. Wir kennen uns schon sehr lange. Wir müssen das einmal unseren Hörerinnen und Hörern verraten. Wir sind zusammen zur Schule gegangen. Wir kennen
nicht nur das.
Alles andere über alles andere schweigen. Nein, wir waren unsere erste große Liebe. Können wir das so sagen?
Ja, du warst mein erster langer Freund.
Genau. Du warst meine erste lange Freundin. Und ich finde es total faszinierend, dass du dich dem Thema Selbstfürsorge gewidmet hast. Und es ist so, wir haben jetzt nicht so viel Kontakt in den letzten Jahren gehabt, als dass wir über alle Whereabouts voneinander wissen. Und es ist das Tolle ist ja, bei dem Thema Selbstfürsorge geht es wirklich ums Eingemachte mit einem selber. Kann man das so vorneweg sagen? Wo steht die Selbstfürsorge für einen selber? Für dich und für alle unsere Hörerinnen und Hörer, so wenn man so überlegt, was sind die nächsten Verwandten, was sind die nächsten Freunde, wo steht das Thema Selbstfürsorge?
Ich finde, das durchdringt ja alles einfach. Also so, weil du auch vorhin gesagt hast, dass ich so theoretisch und praktisch mich damit beschäftigt habe. Ich finde es ganz schön, weil die Theorie war so mein Ausgangspunkt. Also die Beschäftigung damit kam natürlich so aus meinem Leben. So verschiedene Ereignisse und dann eben im wissenschaftlichen Zusammenhang habe ich dann eben daran gearbeitet. Aber das Wesentliche ist wirklich so dann diese letzten 8, 9 Jahre, die ich das dann so überprüft habe, ja, oder einfach immer wieder durch durch diese Brille der Selbstfürsorge die Dinge anschaue. Und man kann das Selbstfürsorge nennen, so nenne ich das, so schaue ich auf viele Dinge inzwischen. Und gleichzeitig denke ich, wir nähern uns ja dem Wesen des Lebens oder das, was wichtig ist, immer aus verschiedenen Ecken an. Und wie es dann heißt, ist manchmal schon fast egal, ja. Also ich meine, wenn du sagst, so es geht, was hast du gesagt, das Eingemachte in uns?
Ja, es ist ja schon sehr nah an uns dran, die Selbstfürsorge, nicht wahr?
Ja, es ist in uns und es ist, macht das aus, wie wir uns in der Welt bewegen. Also ich glaube, das ist so, ich habe ja einfach dann auch seit 2015 einen Blog gehabt über Selbstfürsorge, weil das so mein Wunsch war, meine wissenschaftlichen Erkenntnisse auch unter die Menschen zu bringen und so ein bisschen leichter aufzubereiten. Und ich habe dann die letzten Jahre immer beobachtet, es geht halt immer noch viel um dieses Schaumbad, Kaffee trinken, Wellness. Nicht nur, es gibt ja auch wirklich kritische Schriften inzwischen. Und doch merke ich so, was mich so begeistert ist, so einfach diese Tiefe der Selbstfürsorge. Ja, das ist nicht so etwas so, oh, jetzt, heute Selbstfürsorge, so, sondern es taucht halt überall auf, ja, mit dem, wie ich arbeite, wie ich mit meinen Arbeitskollegen und Kolleginnen umgehe, wie ich meiner Familie begegne, und immer letztendlich, wie ich mir selbst begegne. Ja, also ich finde inzwischen diese Verwobenheit zwischen dem, wie leben wir zusammen und wie gehe ich mit mir selber um, dass das so miteinander verbunden ist. Und für mich ist dieser Weg, also sich mit sich selber zu beschäftigen, nicht nur, aber immer wieder zu schauen, wie bin ich und wie tue ich mich im Leben, ist halt einfach so ein ganz großer Schatz. Und von daher finde ich, ist die Selbstfürsorge ist erstmal was ganz Schönes, ja, so.
Genau damit sprichst du das aus, was ich so in meinen wirren Gedanken gerade sagen wollte. Ich finde, dass wir in einer so komplexen und immer schwieriger zu durchschauenden Wirklichkeit leben. Und es gibt diese Begriffe, wie du hast es schon gesagt, Wellness, Work-Life-Balance, Selbstoptimierung. Und alle diese Begriffe haben immer so schnell etwas so an der Oberfläche und man muss das Leben glatt polieren, damit man noch besser funktioniert. Und ich finde, das Wort Selbstfürsorge ist genau eine Ebene darunter. Da geht es dann nicht mehr um Optimierung, sondern da geht es wirklich um das Verständnis für sich selber und für das, was man braucht. Und ich bin sehr gespannt, von dir gleich mehr darüber zu hören. Ich habe ja immer einen Fragenkatalog, den ich
Schön.
meine, damit unsere Hörerinnen und Hörer dich auch noch ein bisschen besser kennenlernen. Und das geht damit los, dass ich dich frage, was ist denn dein Lieblingswort?
Oh, ich glaube immer noch Schnuff.
Sehr schön. Und was ist das Wort, was du am wenigsten magst?
Müssen.
Und was macht dich kreativ, spirituell und emotional an?
Zeit, also ganz viel Zeit und Raum, andere Orte, Überraschungen, Dinge, die ganz anders laufen, als ich geplant hatte.
Was ist dein Lieblingsschimpfwort? Alles ist erlaubt.
Es ist spannend, weil ich kann das gar nicht eigentlich richtig fassen, weil es kommt immer in diesen Momenten, ja. Verfickte Scheiße. Genau, weil das sage ich oft bei den Kindern, wo ich denke, oh Gott, ja, das ist dann,
Sehr schön.
genau.
Welches Geräusch liebst du?
Musik.
Und welches Geräusch hast du?
Ich versuche es nicht zu hassen, aber das ist diesen Bohrer, also das Bohrergeräusch beim
Boah,
Zahnarzt.
das ist eine Aufgabe.
Also dieses hohe, glaube ich, wahrscheinlich ist das schon, wenn gefeilt wird. Der Bohrer ist ja ziemlich tief, aber dieses.
Oh, schrecklich. Schrecklich. Welchen Beruf außer deinem eigenen würdest du gerne mal ausprobieren?
Schauspielerin?
Ja.
Darf ich noch?
Ja, klar.
Also Schauspielerin ist bestimmt etwas, wo ich mal an so einem Punkt war, das machen zu wollen. Und dann hat mir Sprecherzieherin damals gesagt, so, naja, man muss sich entscheiden, Kinder oder Schauspielerin, dachte ich, okay, dann nicht. Also, genau, das wär's. Und Hebamme finde ich auch
Genau.
sehr schön.
Welchen Beruf möchtest du auf keinen Fall machen?
Ich glaube, in der Buchhaltung arbeiten.
Ja, da wirst du mich auch nie finden. So, jetzt kommt der Fragenkatalog, ist ein bisschen abgeändert. Was werden die Menschen in 100 Jahren über uns sagen?
Über uns Menschen, über unsere
Über unsere
Zeit.
Zeit.
Wie hoffnungsvoll wir waren und wie engagiert.
Und was möchtest du den Menschen in 100 Jahren sagen?
Dass die Dinge sich immer, immer, immer verändern.
Sehr schön, vielen Dank. Ja, jetzt haben wir dich schon ein bisschen besser kennengelernt. Vivian, wie bist du zur Selbstfürsorge gekommen? Dein Buch, was ich in den Händen halte, lässt immer wieder an sehr schönen Stellen Einblicke zu, wie du in deinem Leben auch Krisen erlebt hast und durchschritten hast. Und vielleicht kannst du ja mal so ein paar Sätze dazu sagen. Gab es so einen Moment, wo du gemerkt hast, wo der Begriff Selbstfürsorge so vor dir aufgegangen ist wie eine Neonlampe und hast gesagt, das ist es, das ist mein Thema?
Eigentlich habe ich ja so diesen Begriff der Selbstfürsorge von der Professorin damals an der Zürcher Hochschule der Künste bekommen, als ich darüber gesprochen habe, worüber ich meine Masterarbeit schreiben will, eben in der Musiktherapie. Und ich habe damals vom inneren Ort gesprochen, also von einem, kommt auch in meinem Buch vor, aber so von einer Erlebensweise. Oder einem Ort in uns, der nicht greifbar ist, wo wir uns aufgehoben fühlen, geborgen fühlen, wo wir zu Hause sind. Es gibt den Begriff auch des inneren sicheren Orts, so in der Psychologie, in der Psychotherapie. Was ich aber meine, ist wirklich eher einfach so ein Gefühlszustand, der nicht fassbar ist und den man auch nicht unbedingt hervorrufen kann. Ja, man kann Bedingungen dafür schaffen, so. Und die verbinde ich eigentlich ganz eng mit diesem Gefühl, ja, dass so tauchen kann, bei sich zu sein, zu sich zu kommen. Und diesen Zustand habe ich ganz dringend gebraucht, als ich in der Psychiatrie angefangen habe zu arbeiten. Also ich habe ja davor schon in vielen Arbeitsfeldern als Musiktherapeutin gearbeitet und eben auch mit Schwerstmehrfachbehinderten und dennoch so dieser Beginn in der Akutpsychiatrie, also wirklich so Menschen, die rein in Krisensituationen kommen und dann auch eigentlich nur so 4, 5 Wochen auf der Station sind und dann gehen sie schon. Also du hast wirklich immer mit Patienten zu tun, die in sehr, sehr schweren Momenten dort sind. Und das hat mich so anfänglich total überwältigt. Also, und rückblickend denke ich immer so, ja, da ging es dann um Selbstfürsorge. Ja, ich meine, ganz oft denke ich so, das ist so im Rückblick, sieht dann vieles so klar aus und die Wege haben sich so abgezeichnet. Aber ganz ehrlich, in dem Moment habe ich nicht gedacht, ah, jetzt Selbstfürsorge, ja, sondern ich habe nur gemerkt, so, mir geht es nicht gut, so, ich möchte es gerne ausprobieren, aber so, ne, ich verspreche mir so, wenn es nicht geht, dann höre ich auf und mache was anderes. Und es ist so, ja.
Ja, ich finde das einen total spannenden Moment und ich versuche das mal für dich zu erklären, was ich daran so spannend finde. Ich habe in deinem Buch gelesen, dass du auch genau in dem Moment dir überlegt hast, wie geht es eigentlich deinen Kollegen und deinen Kolleginnen, als du in der Psychiatrie gearbeitet hast. Und ich weiß, dass du ein sehr empathischer Mensch bist und wenn man gerade in der Psychiatrie arbeitet und weiß, dass da Menschen kommen, die einfach, weil sie da sind, mit sich selber in der Krise sind und in einem inneren Kampf, dann ist ja der erste Gedanke zu überlegen, ja, wie geht's denen besser? Aber in dem Moment auf sich selber zu schauen und zu sagen, ich muss auch auf mich aufpassen, das scheint für mich so ein bisschen der Kern der Selbstfürsorge zu sein, nicht? Dass man quasi, obwohl man empathisch ist, obwohl man merkt, dass vielleicht um einen herum auch gerade Krise herrscht, dass man, wo zieht man die Grenze zwischen der äußeren Krise und der inneren Krise? Macht das Sinn für
Ja,
dich, was ich da
also
sage?
mir fallen ganz viele Sachen dazu ein. Also ich glaube, das eine ist, na, die äußere Krise, die wird ja auch innerlich spürbar, ja. Also so, wo ich früher gedacht habe, zum Beispiel, es geht jemandem sehr schlecht. na gut, am Ende kommt dann die Psychiatrie und dort wird alles gut. Und dann bist du selber Helfende in der Psychiatrie und merkst, nein, es gibt einfach Menschen, da endet es im Selbstmord. Ja, so. Und diese Ohnmacht zu spüren und auch auszuhalten und nicht mit Diagnosen und Kürzeln wegzudenken oder zu rationalisieren. Also Diagnosen sind wunderbar, die sind total hilfreich. Und das hat mir auch am Ende geholfen, Dinge einordnen zu können. Ja, aber ich habe auch eine ganz große Ohnmacht und Hilflosigkeit erlebt. Und sich ein Stück damit anzufreunden, ja, und zu sagen, wir wissen nicht und wir wissen nie. Und manchmal ist das Ende eines Lebens einfach das, was ist, ja, so. Ohne zu bewerten, das hätte nicht sein sollen oder das hätte man verhindern, bla, 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 ja, so. Und ich habe all diese Gefühle an diesem Ort zu sein, wo ich immer sonst in der Gesellschaft gedacht habe, okay, so wird aufgefangen und wieder so Löcher, wo jemand aus dem Netz fällt, so. Das fand ich total erschreckend. Und das andere eben, was ich sage, so äußere Krise, innere Krise, auch zu sehen, wir sind alle so nah aneinander, ja. Also man denkt ja so Psychiatrie weit weg, Akutstation weit weg und manche Hörer wissen das vielleicht aus eigener Erfahrung oder von Freunden, wie schnell das sein kann, dass wir wirklich, dass so manche Dinge zusammenkommen und der Boden bröckelt unter uns weg und es ist gut, dass es diese Systeme und Orte gibt, wo wir aufgefangen werden, ja. Also so vieles, was mich beschäftigt hat, was ist gesund, was ist krank, ja, und zu merken, wie Menschen in der Psychose manchmal so nah auch an einem selber dran sind, das macht Angst, ja, so. Und andererseits ist es das, ich merke, nur so kann ich arbeiten, ja, indem ich mich berühren lasse, aber auch klar wieder diese Grenzen, suche diese Grenzen, ziehe so, das ist mein Job, so, und ich gehe hier raus und wende mich anderen Dingen zu. Und ich glaube, das ist nochmal vielleicht so das Dritte. Es ist einfach ungemein verführerisch, so die Helfende und die Therapeutin zu sein. Und das ist ja eine große Projektionsfläche, die sich gut anfühlt, ja, zu wissen, wo es lang geht, aber dann immer wieder diesen Mantel auszuziehen und zu sagen, okay, aber zum einen in meinem Leben weiß ich nicht, ja, ich weiß oft nicht, worum es geht, wo es lang geht. Und, glaube ich, was mir auch so geholfen hat, diese Arbeit wirklich dann über 5 Jahre hinweg zu machen, mit dem Patienten oder der Patientin oft so in diesem Zustand zu sein, wir wissen nicht, ja, ich weiß auch nicht so. Und dennoch glaube ich, da ist etwas, ja, egal wie man es benennen mag oder so, da ist etwas, was uns nicht aus der Welt fallen lässt, ja, egal wie die Dinge ausgehen, so.
Ja, und jetzt sitze ich hier mit Hans-Gerd Stucke, auch genannt HG, einem der beiden Gründer von dem Tiny Space. Und ich habe ja schon gesagt, ich nehme jetzt meinen Podcast immer bei den Herren quasi im Wohnzimmer auf, nämlich in einem Tiny Space. Und ich sitze hier, ich schaue auf die Eastside Gallery, drüben fließt die Spree vorbei. Künstler haben sich verwirklicht und ich schaue mit einer großen Glasscheibe da raus, sitze sehr gemütlich hier, trotz diesem wirklich ekligen Apriltag. Und eigentlich erübrigt sich die Frage, aber HG, wie seid ihr auf diese wahnsinnig fantastische Idee gekommen? Und erzähl doch mal, was ist für dich Tiny Space in wenigen Sätzen? Was macht der Tiny Space aus?
Gerne. Moin erstmal und danke, Matthias, dass ich heute bei dir sein darf. Also Tiny Space ist in kurzen Sätzen ein mobiler Rückzugsort. Ja, und der ist sehr hochwertig ausgestattet und hat ein Design eines Tiny Houses. Tiny Häuser kennt man vielleicht mittlerweile. Ist quasi ein Holzhaus in sehr klein. Und unser Tiny House steht auf Rädern, auf einem Anhänger. Das heißt, es ist deswegen ein mobiler Rückzugsort, der quasi auf Knopfdruck, wenn du so willst, überall hingebracht und hingestellt werden kann, wo man ihn braucht.
So ist es. Und er erregt sehr viel Aufmerksamkeit. Wenn man hier in ein paar Minuten sitzt, dann kommen hier schon Menschen vorbei und schauen es sich an, weil wir stehen hier eigentlich auf einem öffentlichen Parkplatz und stehen hier so als kleines Haus und ich arbeite hier. Und erzähl mal, also ich meine, für mich ist das total klar. Ich kann hier meinen Podcast aufnehmen, ich kann meiner Arbeit nachgehen. Ich habe einen tollen Ort für meinen beruflichen Rückzug. Aber für wen ist der Tiny Space noch gedacht? Also was sind eure Nutzungsideen?
Also an sich ist ja ein Rückzugsort für ganz vielerlei Nutzungsbedarfe einsetzbar. Unser aktueller Fokus liegt ganz stark auf Veranstaltungen, auf Events, auf Messen, auf Konferenzen, aber auch auf Firmen, die, ich sag mal, kurz Wachstumsschmerzen haben, ja, die, wie ich eben meinte, per Knopfdruck quasi Fläche brauchen, ja, die sie schnell zustellen können. Vielleicht zum Ersten nochmal Konferenzen und Messen als unsere erste Zielgruppe. Das ist quasi ein Markt, der auf uns zugekommen ist, Ende letzten Jahres. Große Veranstalter und Messen, die erkannt haben, dass moderne Veranstaltungen heute wieder sich sehr stark auf persönliche Begegnungen fokussieren müssen. Und wer schon mal auf einer großen Messe oder auf einem Event war, wo wirklich zigtausende von Menschen unterwegs sind, ist es einfach sehr trubelig. Und es gibt häufig oder kaum die Gelegenheit, sich wirklich zurückzuziehen, um in Ruhe ein Gespräch zu führen, um eine Verhandlung zu führen, um einen Pressetermin wahrzunehmen, um einfach sich zurückzuziehen und vielleicht eine Videokonferenz zu machen, weil man einfach zwischendurch mal eine halbe Stunde das Laptop aufklappen muss, um sich mit jemandem zu connecten und zu sprechen.
Ja, fantastisch.
Und wenn man so will, ist es quasi eine neue Networking-Area auf der Messe. Ja? Also manchmal gibt es auf einer Messe, auf Konferenzen gibt es quasi Rückzugsorte, aber die sind dann, ich sag mal, nicht besonders hochwertig ausgestattet und man ist auch nicht so wahnsinnig gerne in solchen Räumen, die dann irgendwo etwas abgelegen sind. Und wir sind in der Lage, mit diesem mobilen Location-Tool quasi sich überall, sowohl indoor, in den Messehallen, aber auch draußen zu platzieren und liefern da quasi alles, was du brauchst, um dich zurückzuziehen. Also wir haben schnelles Internet, wir haben einen Monitor da drin, den du nutzen kannst, eine Kamera, um Videokonferenzen zu machen und es ist einfach sehr angenehm da drin. Wir haben da eine Heizung und eine Kühlung drin, wir haben einen sehr hochwertigen Bürostuhl und man hat eben durch diese Holzatmosphäre eine sehr angenehme Umgebung einfach, in der man gerne ist. Vielleicht kennt der eine oder andere das so aus dem ich sag mal so aus dem skandinavischen Design, dass man dieses
ich wollte gerade sagen, genau, also der Däne würde es Hygge nennen, es ist einfach sehr gemütlich auf einer sehr positiven Art und Weise und dabei stylisch und cool und ich verrate nicht zu viel, ich bin ein großer Fan von euch und wir haben natürlich auch schon viel darüber gesprochen, mir sind sofort Filmproduktionsfirmen eingefallen, die irgendwo einen Dreh haben und irgendwo einen Ort brauchen, wo sie ihre Produktion leiten oder irgendwie zwei Startupper sagen, wir machen mal ein Offsite an der Ostsee und fragen Tiny Space, ob ihr einfach mal für eine kleine Miete denen mal oben mit Blick auf die Küste irgendwo auf den Parkplatz stellt. All diese Dinge sind möglich. Du hast es schon gesagt, es ist die Nutzungsformen sind so groß wie deine Fantasie. Finde ich bei diesem Produkt, ist es wirklich so, ne?
Ja, also gerade was du gerade meintest mit Podcast ist natürlich auch wirklich spannend. Ne? Gerade heute, das Ding ist super isoliert. Du kannst da wirklich sehr ruhig drin sitzen, obwohl es draußen laut ist. Und dadurch ermöglicht es eben auch Podcasts spontan aufzunehmen und sich quasi ein mobiles Podcast-Studio einfach dazu zu stellen.
Und es ist fast gebaut wie ein Studio. Ne? Die Akustik ist hier fantastisch. Ich muss hier nichts aufbauen, keine Soundkissen oder sowas, sondern es ist einfach, ich muss den Begriff so nennen, es ist hier drin furztrocken, was den Sound angeht. Und das ist natürlich, das ist immer ein Kompliment für jeden Akustiker. Es ist fantastisch. Ja, HG, was ist dein absolutes Highlight-Moment gewesen bisher beim Tiny Space? Was hast du bisher erlebt?
Ehrlich gesagt, so ein Highlight habe ich gar nicht, aber was ich immer wieder feststelle, ist, wenn Leute da reinkommen, die sind einfach begeistert, wirklich. Also die sind gerne in dem Haus, die sehen es von außen und denken, oh, es ist irgendwie toll designt, es sieht schick aus, es hat diesen natürlichen Charakter durch die Holzoptik und wir waren jetzt auf so vielen Veranstaltungen in den letzten Wochen und Monaten, dass ich immer wieder beeindruckt bin davon, dass ehrlich gesagt jeder, der da drin ist, sagt, ey, das ist toll, ich ziehe mich hier gerne zurück. Und Deswegen gibt es nicht irgendwie ein ganz bestimmtes Event oder eine Situation, die ich herauskristallisieren würde. Aber was ich schon irgendwie im Kopf habe, ist, dass jemand mal mit einem Cello drin war. Das ist irgendwie, hat da Cello drin geübt. Das fand ich irgendwie am spektakulärsten. Ja, der hat den Tisch hochgeklappt, hat sich da hingesetzt und hat da drin Cello geübt. Und das fand ich irgendwie eine ganz tolle Vorstellung, dass man sich quasi einfach zurückziehen kann in diesen Ort mit seinem Musikinstrument, weil man zu Hause einfach in der Wohnung zu wenig Platz hat oder es zu trubelig oder man stört andere. Und man nimmt dann halt sein Cello und packt das aus und dann wird geübt. Finde ich cool.
Das ist doch der ideale Moment, um auf euer Social Media zu verweisen. Seid ihr bei Instagram?
Ja, wir sind bei Instagram, aber wir sind eigentlich im Wesentlichen bei LinkedIn, um ehrlich zu sein. Da sind wir am aktivsten.
Okay, aber solche Sachen, wenn mal irgendwelche Cellisten spielen, wenn ihr das irgendwie zufälligerweise aufgenommen habt, sowas würde dann auch gepostet werden auf euren verschiedenen Social Media Kanälen irgendwann mal.
Ja, nicht irgendwann mal. Wir sind da eigentlich aktuell schon ganz aktiv.
Genau. Ja. Was muss man da eingeben? Tiny Space oder wie heißt die da?
Genau, Tiny Space, dann findet man uns eigentlich. Also egal wo, bei Tiny Space, natürlich ist das ein etwas allgemeinerer Begriff, aber wenn man Tiny Space eingibt, dann findet man uns.
Super, Hagi, vielen, vielen Dank. Soweit erstmal von meinem Partner hier bei meinem Podcast, den Morgenpiloten, diesmal mit Hagi Stucke. Und wir werden uns sicher in den nächsten Folgen wiederhören und weitere Highlights aus eurer jungen Firmengeschichte hören. Vielen Dank.
Vielen Dank.
Matthias. Sehr gerne, bis bald. Ciao. Ja, ich glaube, das ist für unsere Hörerinnen und Hörer sehr gut, dass wir an diesem Punkt einmal am Anfang sind, um einfach zu verstehen, wo du auch quasi herkommst mit dem Thema Selbstfürsorge. Denn das Buch richtet sich jetzt ja nicht nur an Kolleginnen und Kollegen von dir, die sozusagen auch in therapeutischen Berufen arbeiten, sondern das Buch Selbstfürsorge und auch das ganze Thema Selbstfürsorge richtet sich ja aus deiner Sicht quasi an jeden.
Schön, weil wie du es ganz gut hast, ich gedacht habe, okay, ich habe damals Yoga gemacht, ich habe so für mich Tools entwickelt, dass ich 5 Jahre super gut dort arbeiten konnte. Es war wunderschön, wirklich, ich habe ein tolles Team gehabt, habe das gern gemacht. Und da war am Anfang die Frage so, wie machen das andere, wenn die kein Yoga machen, so, deswegen ja auch meine Studie irgendwie dann 2013. Vor der ganzen letzten Jahre habe ich immer wieder gemerkt, ich mache zwar diese Trainings und Seminare an Kliniken, an Institutionen für Ärzte, Ärztinnen, für Therapeuten, Therapeutinnen, das ist ein wichtiger Teil meiner Arbeit, aber wenn ich schreibe, wenn ich meine Geschichten schreibe, wenn ich darüber nachdenke, bin ich Verkäuferin im Supermarkt oder weiß ich nicht, oder im Café oder das ist, klingt immer ein bisschen nach Klischee, vor allen Dingen auch bei den Menschen, die sich jetzt nicht so viel mit sich selbst beschäftigen können, ja, weil oft andere Dinge so auf dem Plan stehen und das ist ja auch ein Stück Luxus, also all die Selbsterfahrungen, die wir als Therapeuten, Therapeutinnen haben, oder auch egal jetzt, in welchem Feld man sich bewegt. Aber genau, also das Buch, das war mir ein ganz großes Anliegen, dass es wirklich Menschen erreicht, die jetzt nicht irgendwie so viel Erfahrung mit Achtsamkeit und Körperwahrnehmung und Meditation haben, sondern wie so ein bisschen so eine niedrige Hemmschwelle.
Ja, dann fangen wir doch mal an. Definier doch mal Selbstfürsorge für uns.
Ja.
Ich weiß, im Buch stehen einige Definitionen, auch eine Lieblingsdefinition. Was ist denn jetzt so deine aktuelle Definition der Selbstfürsorge?
Ja, also ich komme immer wieder auf meine Lieblingsdefinition von Herrn Küchenhoff zurück, einem Schweizer Psychoanalytiker und Psychiater, der eben vor allen Dingen von einer Fähigkeit spricht. Ja? Also von dieser Fähigkeit, auf die eigenen Bedürfnisse einzugehen. Und für mich immer so ein wichtiger Teil, sensibel auf Überforderung zu bleiben, vor allen Dingen sensibel. Ja, weil Überforderungen sind für mich einfach Teil des Menschseins. Wir kommen an Grenzen, wir gehen über Grenzen. Aber so ein Feingespür dazu zu entwickeln, wann ist es zu viel? Ja, und sich mehr und mehr in so einem Rahmen zu bewegen, wo es uns gut geht. Ja, und dieses Grundgefühl, ich darf mich wohlfühlen, es darf entspannt sein, dass wir das so mehr und mehr in uns entwickeln, ja, weil ich...
Dann müssen wir glaube ich, nochmal, also es gibt dann, wenn du das sagst, Fähigkeit ist dir wichtig. Es gibt ja Talent, es gibt Fähigkeit, es gibt vielleicht auch eine Meisterschaft in einer Fähigkeit oder vielleicht auch ein Werkzeug. Also ist das, warum ist dir Fähigkeit in dem Moment so wichtig?
Ich das eben so schön dran finde, ne? Wir kommen ja alle ganz unterschiedlich in die Welt und es gibt Menschen, die recht gut für sich sorgen können und es gibt Menschen, die kommen unter schwierigeren Bedingungen in die Welt, ja, die es nicht erlebt haben in der Familie oder in der Kindheit, dass die eigenen Bedürfnisse erwünscht sind oder dass wir die äußern dürfen oder dass auf die eingegangen wird und genau, und die Belastungen sind ja ganz unterschiedlich. Ja, es reicht ja manchmal einfach, dass man vielleicht so eine Vermittlerrolle in der Familie hatte, ja, und so für gute Laune gesorgt hat. Und ich bin ja auch so ein bisschen so ein Sonnenscheinmensch, also wo ich wirklich auch sehr lernen musste, immer wieder diese Antennen nach innen zu richten, ja, und mir auch immer wieder diese Bedeutung und diesen Platz zu geben. Und diese Fähigkeit macht es für mich aus, wir können es lernen, ja, egal, was wir bisher erlebt haben, wir dürfen ganz im Kleinen anfangen und ganz klar, also wenn sehr belastende Erfahrungen da sind, dann braucht es nochmal sehr viel mehr Grundlagen, ja, also wo es wirklich um Selbstwert geht und Selbstvertrauen und dennoch finde ich, es gibt so kleine Dinge, ja, wo wir einfach selbst fürsorglicher mit uns umgehen können. Und das beschreibt für mich diese Fähigkeit, ja, so. Und eben kein Talent, keine Meisterschaft, es hört nie auf, ja, ich kann nur sagen, es hört nie auf. Und das ist irgendwie auch so schön dran. Ein Leben lang dürfen wir damit irgendwie ringen oder uns Gutes tun.
Und es gibt ja im Moment ein Modewort, zumindest wenn man sich so ein bisschen mit Psychologie und Therapien auseinandersetzt, das ist das Wort Resilienz. Kannst du einmal kurz erklären, was ist der Unterschied zwischen Resilienz und Selbstfürsorge?
Ist auch sehr eng verwandt, ja. Also so Resilienz beschreibt ja wirklich diese Widerstandskraft, die wir in uns entwickeln oder nähren können. Also was ich sehr spannend finde, ich habe dann auch nochmal eine Weiterbildung dazu besucht letztes Jahr und nochmal für das Buch auch sehr viel gelesen und geforscht so drüber, recherchiert. Das ist ein ganz neues Feld, das müssen wir uns immer wieder klar machen. Ne? Also dieses so Resilienz ist jetzt ganz wichtig, wir wissen auch noch so wenig darüber. Und was ich einen ganz wichtigen Punkt finde, bei der Resilienz geht es nicht darum, dass wir nicht mehr verletzlich sind, ja, so, wir bleiben verletzlich. Und die größten resilienten Erfahrungen machen wir aus schwierigen Zeiten. Ja? Das macht uns resilienter. Also es geht nicht darum, irgendwie so eine Widerstandskraft in uns zu entwickeln, dass wir so durchs Leben surfen und gleiten. Na, das ist das Leben einfach nicht. Ja? Sondern wir kommen immer wieder so an Grenzen und an wirklich herausfordernde Situationen. Aber das macht uns so resilient. Ja? Und ja, und da finde ich auch, ne, da kommt ja auch immer so schnell dieser Druck dann rein, ne? Also so Niederlage, ja, hättest halt einfach resilienter sein müssen, ne? Oder sorg halt besser für dich, so. Und das ist so, also das kann man gleich in die Tonne treten.
Ja.
genau.
Ja, dann lass uns doch mal einsteigen. Was ist denn so das kleine Einmaleins der Selbstfürsorge, also für unsere Hörerinnen und Hörer, wenn man jetzt vielleicht gerade in einer Lebensphase ist, in der die Dinge schwierig sind, viel Bewegung drin ist, es sich wie eine Krise anfühlt oder du hast es auch gerade gesagt, man vielleicht gar nicht weiß, wo die Reise hingehen soll oder kann. Was sind so, wenn du arbeitest ja auch als Therapeutin und als Coach, was sind so die ersten Dinge, die du deinen Klienten mitgibst?
Also ich glaube, Krise ist ja wirklich auch nochmal so ein Sonderfall. Ne? Also ich glaube ja auch mal, es muss einem noch nicht mal jetzt richtig schlecht gehen, um damit anzufangen, irgendwie so dieses Gespür für sich zu entwickeln. Das ist ja auch das, wozu ich einfach anregen will mit dem Buch, selber zu überprüfen. Und ich habe ja immer diesen Impuls für dich drin, selber nochmal drüber nachzudenken, wie ist das für mich, ja, und wie ist das bei mir? Also das eine ist, glaube ich, wirklich auch gerade, wenn es einem ganz gut geht, sich so mit Neugierde dafür zu öffnen. Das glaube ich, also da möchte ich immer zu einladen. In der Krise sieht ja mal alles anders aus, ja. Und da, ich meine, das Schöne ist, genau da geht es ja darum, auszuprobieren. Ja, also mit wem fühle ich mich wohl? Wo fühle ich mich wohl? Wo fühle ich mich am sichersten? So ist es vielleicht einfach dieser Moment, abends ins Bett zu sinken. Und da ist es warm und da fühle ich mich sicher. So, und erstmal diese kleinen Momente aufzusuchen, die mir so ein Stück Stabilität geben. Ja, weil die Stabilität ist ja nicht da, wenn wir in einer Krise sind. Also, und ja, und ich glaube, dass das Schöne rückblickend bei Krisen ist ja wirklich dieses von einem Moment zum nächsten zu gehen, ja, weil wir einfach nicht wissen so und nicht diese Pläne im Kopf haben, was dann alles kommt. Aber das macht es halt oft auch so intensiv und das macht uns so offen für so Glücksmomente und Überraschungen, weil unsere Erwartungshaltung ganz niedrig ist, ja, so. Als wenn es uns eh ganz gut geht und wir so ein bisschen auf das nächste High warten, so.
Ja. Ich würd mit dir am liebsten noch ein bisschen konkreter werden. Also für mich ist das ganze Thema Selbstversorgung, du hast ja auch gesagt, es ist ein neues Thema, es ist so fast ein bisschen ein Tabuthema. Weil im Moment in unserer Gesellschaft, glaube ich, immer noch dieses Leistungsthema, gerade so, was weiß ich, wenn man sich viel mit Menschen umgibt, die auch in ihrem Leben noch was schaffen wollen. Das ist uns ja irgendwie in den letzten 10 Jahren auch immer so eingeredet worden, ne? Man muss leistungsfähig sein und man muss irgendwo da sein, wo oben ist und so, ne? Und es ist für mich eigentlich so ein sehr schönes Tabu, was wir gemeinsam angehen können, dass man eben an den kleinen Momenten hinschaut und guckt, wie geht es mir eigentlich selber gerade? Und du hast am Anfang deines Buches 10 Tipps für die Selbstfürsorge. Da ist es sehr konkret. Zum Beispiel mache einen Spaziergang oder verabrede dich mit einem Menschen, in dessen Anwesenheit du dich einfach wohlfühlst. Es sind also so die ganz kleinen, konkreten Dinge. Und woran kann man dann eben merken, hier geht es nur um mich und um nichts anderes? Also was ist dieses, ich erinnere auch, es geht immer um eine Erlaubnis, die man sich selber geben muss.
Ja, das ist ja auch der Titel deswegen, ne, der Titel meines Buches, weil ich über all die Jahre gemerkt habe, das ist so die entscheidende Frage. Also das, was immer bleibt, die innere Legitimierung, sagen wir, oder eben die innere Erlaubnis, darf ich das? Also wenn es wirklich, also gerade so familiäre Themen, irgendeine Feier und ich merke so, wie sich alles in mir zusammenzieht, wenn ich nur daran denke, dass das in 2 Monaten ist, so. Und da wirklich zu schauen, okay, wie kann ich die Bedingungen ein bisschen besser für mich machen? Ja, so das Extrem, ich gehe nicht hin, ne, wo man denkt, oh Gott, das kann ich ja nicht machen, so. Und doch, wir können ganz viel, ja, so. Und das kann man ja nie absolut beantworten, so, ne? Darf man auf eine Familienfeier nicht gehen? Ist ja kein Rezept, so. Aber für sich immer wieder genau zu schauen, okay, wie kann ich das machen? Kann ich das zeitlich beschränken, ja, kann ich sagen, ich gehe nur für 2 Stunden hin. Gibt es da Menschen, mit denen ich mich wohlfühle, mit denen ich mich mehr begebe? Kann ich was anziehen, womit ich mich wohler fühle? Bla bla bla. Das jetzt nur mal so als ein Beispiel, ja. Und das erstreckt sich ja auf so viele Dinge. Und dieses, ich das bleibt bis ans Lebensende. Und es kann eben niemand im Außen eigentlich beantworten. Also ich bin die auch mit dem Buch, die das halt so ein bisschen nährt. Und das ist auch meine Rolle zu sagen, ja, du darfst so. Man kann manchmal hilft es so, dieses Extremszenario zu sehen. Ne? Wenn ich all diesen Dingen nicht folge, also arbeite, 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 immer nur für andere da bin, all diese Dinge erfülle, irgendwann bin ich leer. Irgendwann kann ich nicht mehr. Ja? Und muss es dahin kommen oder kann ich schon vorher so für mich diese kleinen Stopps einbauen?
Dazu gehört natürlich ein ganz wichtiges Thema, und da bin ich, habe ich auch das Gefühl, dass, apropos Zeitgeist, wir gerade da immer mehr vielleicht einen ganzheitlicheren Ansatz haben, dass wir natürlich auf unseren Körper hören können und dass unser Körper einfach ein ganz wichtiges, sagen wir mal, ein Seismograf dafür ist, wie es uns eigentlich wirklich geht. Und auch da habe ich das Gefühl, leben wir in einfach einer sehr verkopften Gesellschaft und reden uns dann immer ein, das muss sein, sowas. Aber eben das große Wunder, das wir alle haben, ist unser eigener Körper, auf den wir hören können. Und du schreibst davon, dass der Körper der Anker ist. Vielleicht kannst du das mal ein bisschen ausführen.
Ja, ich sehe den, also das ist jetzt auch wirklich so aus meiner Forschungsarbeit, dass der Körper einfach die Grundlage auch der Selbstfürsorge ist. Ja, mit der Achtsamkeit zusammen überhaupt die Gefühle, Gedanken, Körperwahrnehmung zu registrieren, so. Und unser Körper zeigt ja so viel. Ja, also das ist ja auch dieser innere Ort oder die Selbstfürsorge ist auch für mich ganz stark ein körperliches Gefühl. So von diesem, weil du auch vorhin gefragt hast, so woran merkt man das denn? Ja, also ich glaube, das ist so emotional ganz bestimmt dieses so, ich bin gemeint. Ja, also jemand sieht mich wirklich so, wie ich bin. Und das muss jetzt gar nicht in dieser Intensität sein oder in so einem spirituellen Sinn, sondern mir hört jemand zu. Ja, also ich sag was und jemand reagiert wirklich darauf, hört zu oder hat sich was gemerkt, was ich mal erzählt habe oder wir treffen uns und ich merke, der hat sich jetzt wirklich diese Zeit genommen. Ja, es ist nicht eine Vielzahl an Treffen so, sondern da hat sich jemand dafür entschieden, die Zeit jetzt 2 Stunden mit mir zu verbringen. So, ja. Und das kann so ein Gefühl auch eben von gemeint sein und von Verbindung einfach auch auslösen, was auch mit Selbstfürsorge zusammenhängt, ja, oder was so ein Gefühl von Selbstfürsorge beinhaltet. Und der Körper ist einfach so, deswegen bin ich ja auch so Fan vom Yoga. Natürlich, ich bin Yogalehrerin, ich mache seit 20 Jahren Yoga. Bald mache ich viel länger Yoga, als ich nicht Yoga mache in meinem Leben. Ja? Also für mich nicht wirklich wegzudenken, in erster Linie, weil das so ein Kontakt zu meinem eigenen Körper ist. Und auch da haben wir auch diese Entwicklung, ne? Dass das dann im Westen immer populärer wurde und dass es gut aussieht und tolle Kleidung gibt und die ganzen Tools. Und da bin ich ja wirklich schon so eine Oldschool-Yoga-Lehrerin, ja? Die denkt so, wow, so sieht jetzt das Bild der Yoga-Lehrerin oder des Yoga-Lehrers aus. Weil auch dort geht es ja immer wieder auf dieses Äußere. Also ich habe ja wirklich, ich habe die ersten 1-2 Jahre, ich habe mich nicht im Spiegel gesehen beim Yoga machen. Ja? Das war allein dieses innere Gefühl, das ich hatte, im Unterricht zu merken, so wow, oh, jetzt merke ich den Muskel. Und das, finde ich, ist so wunderbar am Yoga. Es geht um dieses Innere, nicht darum, wie tief gehe ich in einer Haltung, was kann ich alles irgendwie für Haltung machen, sondern wie fühlt sich der Körper an? Und umso feiner werden da eben auch wieder so diese Antennen für das, was uns zu viel wird oder nicht, weil der Körper zeigt das ja. Also ne, ich meine klassisch die Kopfschmerzen, Nackenschmerzen, Knie, keine Ahnung, all das sind ja immer so Signale, das schreibe ich ja auch im Buch drüber so, wo es auch darum geht, selber zu schauen, was ist es bei mir, ja, also wo merke ich manchmal, oh, jetzt kippt das so ein bisschen, ja, oder man liest eine Nachricht so von jemandem und hat gleich so einen Krampf im Magen und dafür aufmerksamer zu werden, ja, und gar nicht zu sagen, oh Gott, Krampf im Magen, was mache ich jetzt, sondern, ah, da ist was anstrengend für mich.
Ja, da kommen wir zu einer wunderschönen Anekdote aus deinem Buch. Und da sie im Buch steht, darf ich sie sicher erwähnen. Und zwar hattest du mal auf deinen Sohn eine unglaubliche Wut. Und es kam dann zu einer sehr erstaunlichen Erkenntnis, als die Wut dann irgendwann mal verflogen ist. Erzähl doch noch mal ganz kurz die Geschichte in wenigen Sätzen und dann apropos Nackenschmerzen. Finde ich das, ich glaube, diese Geschichte wird vielen Hörerinnen und Hörern sehr weiterhelfen.
Ja, hängt ja, also ne, passt ja auch mit unserer so intellektuellen, rationalen Gesellschaft zusammen, ne, wo wir so viele Dinge im Kopf begreifen. Genau, das war mein Kleinster, der war damals, glaube ich, 3, ist jetzt schon 6 und in der Schule, also eine ältere Geschichte. Und wie das halt oft mit 3-Jährigen ist, gibt es dann irgendwie immer so diese kleinen Kämpfe so am Morgen im Alltag. Und da, glaube ich, kamen mehrere Auseinandersetzungen zusammen. Er hat ja auch noch 2 Geschwister und es war dann immer ja einfach schwer, so die gesamte Aufmerksamkeit für diesen Streit jetzt zu haben. Und das war halt so ein Morgen, wo sich wieder irgendwas zugehäuft hat, weil irgendwas mit dem Müsli nicht gepasst hat oder nicht der richtige Joghurt im bla bla bla. So wie das halt dann bei so Kleinen ist, wo ja eh auch die Welt plötzlich so groß wird. Und also so einen 3-Jährigen. Und es ist, glaube ich, dann, es hat dann so einen Höhepunkt erreicht, dass ich ihn zum Kindergarten damals gefahren habe mit dem Auto. Und wir haben eben so eine Playlist gehabt mit den Kinderlieblingssongs und wir sind losgefahren, er hatte sich für eins entschieden und auf dem Weg hat er gesagt, nee, doch das andere. Aber jetzt bitte wieder zurückfahren in die Garage und mit dem anderen Lied neu losfahren. Also wo ich dann dachte so, nee, das ist ja so absurd, ne? Und auch so dachte, ja, wer macht sowas heutzutage noch mit, ja? Wenn nicht als Mutter oder Vater, so. Kein Arbeitskollege, kein Chef, ja, da bist du sofort raus. Genau, und das hat sich dann so zugespitzt, also eben auch noch, dass ich so ein altes Auto hatte und jetzt nicht einfach den Song wechseln kann, sondern ich hätte anhalten müssen und dann diese Boombox damals nehmen und Handy, bla bla bla. Am Ende habe ich eben auch gebremst, weil der so geschrien hat, habe das gemacht, habe ihm diese Lautsprecherbox in den Sitz gepfeffert und war richtig wütend und er hat so geschrien. Und es war so ein Moment, wo ich gedacht habe, tut mir wirklich leid für dich. Ja, ich bin jetzt auch echt an meiner Grenze so. Genau, und das Schöne ist halt so, dass wir dann am Kindergarten wieder so zueinander gefunden haben. Ja, also er hat dann auch weiter geschrien. Und danach war ich echt erledigt und bin spazieren gegangen und merkte so, krass, mein Nacken ist total gelöst, ja, so diese Nackenschmerzen sind voll weg. Und das ist halt so ein bisschen auch der Titel der Geschichte, ne? Also willst du einen Wutausbruch haben oder Nackenverspannung? Dass die Wut halt einfach so einen wichtigen Platz hat, ja. Die Szene Richtung Achtsamkeit, Yoga und ich komme ja da raus, ja, so. Ich genauso auch aus dieser tiefen psychologischen Ecke, ja, und ich sehe, dass der Ärger, Wut, dass all diese negativ getönten Emotionen so eine wichtige Funktion haben und dass es eben ganz oft nicht darum geht, Dinge wegzuatmen oder durchzuhalten, sondern dass diese Explosion natürlich dosiert, ja, und natürlich auch im Nachhinein reflektiert, genauso wichtig sind, ja, so, dass wir Menschen sind und dass wir an uns dranbleiben, so.
Ja, eine tolle Geschichte, vor allen Dingen mit einer überraschenden Wendung, wo, und vielleicht kommen wir ja jetzt auch schon so ein bisschen zum Ausklang unseres Gesprächs, auf deinen Blick auf unsere Gesellschaft. Du hast ja gesagt, das ganze Thema Resilienz, Selbstfürsorge, das sind alles junge Wissensgebiete und in meinem Podcast geht es ja auch ein bisschen um die Zukunft. Vivian, dann lass uns doch zum Abschluss unseres Gesprächs einmal über die Zukunft sprechen. Darum soll es ja bei den Morgenpiloten gehen. Und ja, ich hatte dich ja von Anfang an, als ich mit den Morgenpiloten gestartet hat, im Auge. Und das hat natürlich sehr passend geklappt, dass du jetzt dein Buch, darf ich das, im Krämeyer und Scheriau Verlag rausgebracht hast. Rausgebracht hast, deswegen passt das sehr gut, weil ich eben finde, dass das Thema Selbstfürsorge ein sehr wichtiges Thema und ein immer wichtiger werdendes Thema für die Zukunft ist. Und du hast gerade durch deine Rolle als Therapeutin und an verschiedenen Stellen natürlich da einen besonderen Blick drauf. Wie nimmst du denn unsere Gesellschaft gerade wahr und wie schaust du in die Zukunft?
Ja, ich habe schon vorhin, als du gesagt hast, naja, es geht ja Richtung Selbstoptimierung und irgendwie widerspricht das fast dem Ganzen, ne, die Selbstfürsorge. Und ich finde das aber gar nicht. Also wir sehen das ja gerade so an diesen ganzen Ereignissen in den letzten Jahren, Pandemie, Klimakrise, Ukraine, wie sehr wir dann auf uns selbst zurückgeworfen sind. Ja, wenn alles da außen plötzlich zerfällt, das ist es natürlich irgendwie immer irgendwie passiert an irgendwelchen Orten in der Welt, aber einfach jetzt nochmal eine Sondersituation in den letzten Jahren und was ist dann, ja, so. Und jetzt ist das ja wirklich dann so ein brisantes Thema, was sich für mich überhaupt nicht widerspricht, ja, mit gesellschaftlichen Entwicklungen oder Ereignissen, denn Selbstfürsorge bedeutet auch Verantwortung zu übernehmen, ja, Verantwortung für mich, Verantwortung für andere. Und ich glaube, das ist auch manchmal so ein falsches Verständnis. Es geht nicht darum, in seinem Zimmer zu sein und schöne Kerzen anzumachen und sich zu entspannen, sondern es geht genauso darum, Konflikte anzusprechen, sich Konflikten zu stellen, für sich zu stehen, aber auch für andere. Teilweise an Dingen weiterzuarbeiten und die Dinge zu tun, die zu tun sind. Ja, so. Das ist Selbstfürsorge.
Hast du das Gefühl, dass frühere Generationen quasi für sich schon immer gut gesorgt haben und dass wir das vielleicht auch ein bisschen in den letzten Jahrzehnten oder dass die letzten Generationen das ein bisschen verlernt haben?
Das ist, glaube ich, einfach so diese Komplexität der Selbstfürsorge auch. Ja, also es hat bestimmt früher Bereiche gegeben, die im Sinne der Selbstfürsorge sehr viel förderlicher waren, ja, was so die Gemeinschaft anbelangt, ja auch nicht immer und überall, aber dieses Zusammensein mit anderen, das ist zum Beispiel auch eins so aus der Resilienzforschung, was sich so zeigt von der Tendenz, dass die Netzwerke, was so technisch steril klingt, aber einfach die lieben Menschen in unserer Umgebung, die Menschen, die uns gut tun, dass die ein ganz wesentlicher Faktor dafür sind, dass es uns gut geht, ja, dass da jemand ist. Und dass da jemand ist, den ich jederzeit, also wo ich weiß, den kann ich anrufen, wenn meine Welt irgendwie zusammenbricht. Vielleicht nur die kleine, vielleicht die größere. Aber so eben, ne, diese Netzwerke, die natürlich sehr auseinandergefallen sind, die digitalen Welten, die wunderbar sind, die ganz viel Nähe auch oft ermöglichen. Also ja auch unser Gespräch heute, was jetzt sonst schwieriger zu organisieren wäre. Aber natürlich manchmal irgendwie zu so einer Entfremdung führen, ja, weil es ist anders, ob wir in einem Raum sind, ob man sich sieht, ob man den anderen angreifen kann. Das macht einen riesen Unterschied. Und natürlich ist das anders im Vergleich zu früher. Andererseits haben wir jetzt diese Möglichkeiten zu reflektieren, uns selber anzuschauen, Achtsamkeit im Alltag zu praktizieren. Also es gibt ja auch so viel wunderbare Entwicklung, ja. Und dennoch glaube ich, dass unsere Zeit jetzt umso mehr immer wieder diesen, ja, diesen Optimismus. Also ich habe das ja auch gedacht, so mit deinem Podcast jetzt, deine Einführung dazu, als du den gestartet hast, wie schön, ja. Ich glaube, es braucht diese Anstrengung, wirklich nach vorne zu schauen und zu schauen, zum einen, was ist jetzt auch schon gut und was können wir besser machen und da alle Energie reinzustecken als in die Katastrophen und in das Jammern, ja, weil das zieht wahnsinnig viel Energie und das passiert sowieso. Also da sorgen die Medien zum Glück dafür. So. Aber wirklich immer wieder bewusst diesen Blick auf sich und aufs Außen zu legen, denn es hängt zusammen.
Was für ein wunderschönes Schlusswort. Liebe Vivian, vielen, vielen, vielen Dank. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich lege es Ihnen sehr ans Herz, das Buch Darf ich das? Wie Selbstfürsorge im Alltag gelingt von Vivian Mary Podelko im Kreimeyer und Scheriau Verlag zu erhalten.
Und, zu erhalten ist es überall, die, gell? Nicht nur im Kremayer Scheriau Verlag, sondern in allen Buchhandlungen online, genau.
Genau. Und wie Vivian es gerade schon erwähnt hat, wir sind nicht in der gleichen Stadt, also das heißt, es ist zwar in Österreich erschienen, aber überall in der, jeder Buchhandlung Ihres Vertrauens und auch online, genau. Wahrscheinlich, ne? Kann man sich's auch bestellen. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg mit dem Buch und mit diesem Thema weiterhin. Und ich freue mich sehr, dass du eine Morgenpilotin bei mir warst. Und werde weiter in dem Buch studieren.
Danke, Matthias. Danke für das Gespräch.
Vielen lieben Dank.
Ciao.
Tschüss.